jetzt kommt die Predigt. Und dann feiern wir auch noch das Abendmahl. Ich hoffe, ihr habt etwas Geduld mitgebracht. Ich freue mich wirklich über das, was heute meine Predigt ist, euch weiter zu sagen. Und diese Predigt heute, die hat auch eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte in der Gemeinde Merzig. Und ich erzähle sie euch einfach weiter, damit ihr etwas den Hintergrund dazu kennt. Für mich ist dieser Moment, auch diese Predigt, eine Glaubenserfahrung. Und ich habe einfach Freude dabei, euch da mit einzubeziehen. Es gab einen prophetischen Eindruck von einer Frau aus der Gemeinde Merzig. Sie rief mich an und sagte: Andreas, in einer Zeit, in der ich die Nähe Gottes gespürt habe, hatte ich einen Gedanken, bei dem ich den Eindruck hatte, Gott spricht zu mir. Der Gedanke war Laodicea, weder heiß noch kalt. Und ich hatte den Eindruck, das ist nicht nur für mich, sondern auch für die Gemeinde. Wie soll ich mit diesem Eindruck umgehen? Wer sich etwas in der Bibel auskennt, wer da zu Hause ist, erkennt schnell, wo diese Aussage in der Bibel vorkommt. Es ist aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea im 3. Kapitel der Offenbarung, die der Apostel Johannes geschrieben hat. In diesem Sendschreiben gibt Jesus seinem Apostel Johannes eine Botschaft für die Gemeinde in Laodicea weiter. Und dann gibt es diese zwei Verse, wo dieser Eindruck drin vorkommt, Vers 15 und 16. Da heißt es: Ich kenne dich genau, sagt Jesus, und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken. Das hört sich nicht gut an, oder? Und weil viele diesen Teil aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea kennen, schluckt man erstmal bei dem Gedanken, Jesus möchte uns als Gemeinde wie die Gemeinde in Laodicea ansprechen. Und dann versteht man diese Frage: Wie soll ich mit so einem Eindruck umgehen? Was soll ich damit machen? Und ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, uns noch mal kurz daran zu erinnern, was ist eigentlich unsere Kultur, unsere Herangehensweise, auch im Umgang mit prophetischen Eindrücken und dem Reden Gottes in unserer Mitte. Das erste ist, wir glauben an die Gegenwart von Jesus in seiner Gemeinde. Und wir rechnen auch damit, dass Jesus zu uns spricht, zu jedem Einzelnen von uns. Mehr noch, wir bitten regelmäßig darum. Also wir warten nicht nur darauf, dass, wenn ihm was wichtig ist, er redet, sondern wir möchten es auch. Jesus, wenn du uns etwas zu sagen hast, bitte rede. Wenn wir uns als Gemeindeleitung zum Beispiel zu einem Klausurtag treffen, nehmen wir uns ganz bewusst eine Zeit der Stille, um auf Gott zu hören. In dieser Zeit des Hörens bitten wir Jesus darum, zu uns zu reden, und wir sind aufmerksam auf das, was er uns sagen möchte. Wenn wir dann Eindrücke bekommen, das können Gedanken sein, Bibeltexte oder Bildeindrücke, dann besprechen wir das miteinander und prüfen gemeinsam, wo für uns ein Reden Gottes deutlich wird. Und dann gibt es immer wieder Dinge, da sind wir uns als Gemeindeleitung einig in dem Austausch. Da spüren wir, hier ist wahrscheinlich etwas von Gott für uns, wo er uns als Gemeinde leitet oder er uns etwas wichtig macht. Und wenn wir diese Einheit spüren, dann haben wir wirklich Freude dabei, dem folgen zu wollen. Wir wollen dem folgen. Und vielleicht, wenn ihr schon länger da seid, merkt ihr das hier und da, wenn wir Dinge weitergeben, sind das immer wieder auch Dinge, die wir aus dieser Einheit mit Gott erfahren haben. Und ganz ehrlich, mir persönlich geht das so, ich liebe es, wenn wir Dinge tun können, wenn auch ich Dinge tun kann, die ich vorher von Gott empfangen habe und die auch von anderen bestätigt wurden. Es gibt mir Sicherheit, weil ich will ja Gottes Weg gehen. Wir wollen ja auch als Gemeinde Gottes Weg gehen. Und danach handeln zu können, wenn wir eine Wegweisung haben, ist wunderbar. Es gibt also die bewusste Entscheidung in unserer Gemeindekultur. Wir bitten und erwarten, dass Jesus zu uns redet. Nicht nur zur Gemeindeleitung, sondern zu jedem, der mit Jesus lebt, redet Jesus. Dabei gilt für uns der Grundsatz in 1. Thessalonicher 5, Vers 20, lesen wir das, viele kennen das auch auswendig: Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Wir haben eine hohe Wertschätzung für prophetische Eindrücke und wir prüfen jeden Eindruck mit dem Ziel herauszufinden, was ist da gut und was ist da von Jesus für uns mit dabei. Und ich nutze das einfach, auch diese Vorgeschichte zu diesem Predigttext heute, euch zu ermutigen, wenn du einen Gedanken hast und du spürst, der könnte von Gott sein, schieb ihn nicht beiseite. Geh auf uns zu, geh auf ein Mitglied der Gemeindeleitung zu, lass uns darüber reden. Lass es uns gemeinsam prüfen. Und wir würden uns freuen, wenn wir mehr Reden Gottes auch in unserem Gemeindeleben Raum geben können. Also sei ermutigt, rechne damit, dass Jesus durch den Heiligen Geist in dir nicht nur zu dir persönlich redet, sondern auch zu uns als ganzer Gemeinde. In Merzig sind wir auch mit diesem Eindruck in dieser Weise umgegangen. Die Frau, die den Eindruck hatte, kam zu mir und erzählte mir von ihrem Eindruck und dann haben wir gemeinsam geprüft. Wir haben dann diesen Bibeltext gelesen, dieses Sendschreiben an Laodicea und miteinander besprochen, wenn wir diesen Text lesen, was war dein Eindruck, welches Empfinden hattest du, wie war so das, was du empfunden hast, auch von der Atmosphäre, wie Jesus dir das für uns rübergebracht hat. Und wir hatten den Eindruck, hier ist nicht zuerst ein Gericht über uns als Gemeinde ausgesagt, sondern eine Wegweisung. Jesus sagt uns, in welche Richtung er uns leiten möchte. Er sagt uns durch diesen Text, was ihm für jeden von uns und auch für uns als Gemeinde wichtig ist. Und dann haben wir auch als Gemeindeleitung über diesen Text gesprochen und entschieden, wir wollen diesem Impuls Raum geben in unserer Mitte. Wie setzt man dann diesen Gedanken konkret um? Das Naheliegendste für mich ist einfach, darüber predigen, diesem Text, diesem Wort Gottes Raum geben in unserer Mitte und dann ist Gott überlassen, dass er tut, wozu er diesen Eindruck gegeben hat. Und wenn ihr jetzt die Vorgeschichte kennt, fragt ihr euch, warum predigst du das in Völklingen und nicht in Merzig? In Merzig predige ich das auch. Aber auch wenn das die Vorgeschichte für Merzig ist, ich glaube, auch nachdem ich diesen Text gelesen, angeschaut habe, er ist es wert, auch in unserer Mitte gepredigt und gehört zu werden. Und ich glaube, Gott möchte auch zu uns durch diesen Text sprechen. Und wenn du einfach mit offenem Herzen zuhörst, dann kann es sein, dass du heute erlebst, wie etwas von der Weisung Jesu, von der Leitung Jesu, von dem, was ihm wichtig ist, durch diesen Bibeltext für dich in deinem Herzen ankommt. Und genau darum will ich beten. Ich bete jetzt darum, dass, wenn ich darüber predige, das Wort Gottes in uns etwas verändert. Und zwar das, was Jesus in uns verändern möchte. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir von dir hören können, dass du lebendig bist. Danke dir für diesen Impuls, speziell für die Gemeinde Merzig, aber es ist dein Wort Gottes, das wir hören können in jeder Gemeinde. Und wenn ich darüber predige hier in Völkling, bete ich darum, dass du zu uns sprichst, dass wir spüren, wo du uns meinst, wo es für uns konkret wird, für den Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde. Herr, wir möchten, dass du uns veränderst, dass wir näher an dich rankommen. Und wir brauchen dein lebendiges, veränderndes Wort in unserer Mitte. Danke dafür. Amen. Nun lese ich uns den Bibeltext. Wer mitlesen möchte, Offenbarung, 3. Kapitel, die Verse 14 bis 22. Offenbarung 3, 14 bis 22 und ich lese uns den Text in der Hoffnung für alle Übersetzung. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Predigttext. Und in diesem Bibeltext redet Jesus zur Gemeinde in Laodicea und wir hören, Jesus kritisiert die Gemeinde hart. Gleichzeitig ruft er sie zur Umkehr. Und er zeigt der Gemeinde einen anderen Weg, einen besseren Weg, den sie stattdessen gehen sollen. Die Kritik von Jesus ist wirklich hart. Aber es ist eine konstruktive Kritik. Es ist keine Sackgasse, ein Urteil, wo es keinen Ausweg gibt, sondern es ist nicht nur negativ, sondern gleichzeitig gibt es eine positive Perspektive. Und am Ende endet Jesus werbend und mit einer guten Aussicht. Und beides, sowohl diese Kritik als auch diese Perspektive von Jesus, dieser andere Weg, den er uns führen möchte, den möchte ich mit euch in den Blick nehmen, damit wir davon lernen können. Und ich will das in zwei Predigten tun. Heute das Thema leidenschaftlich brennen und in zwei Wochen leidenschaftlich bedürftig. Leidenschaftlich brennen. Im Zentrum der Predigt heute steht der erste Kritikpunkt von Jesus, den wir in den Versen 15 und 16 lesen. Und damit wir das nochmal im Ohr haben, lese ich uns das noch einmal. Jesus sagt dort, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Beim Lesen von diesem Text entsteht so ein Bild vor meinem inneren Auge. Ich sehe einen Mann mit einem Wasserglas und so ganz ohne sich was dabei zu denken, trinkt er und ganz plötzlich spuckt er aus, weil er es ungenießbar findet. Und vielleicht entsteht dieses Bild bei dir auch in etwas abgewandelter Form. Aber es ist klar, was gemeint ist. Jesus findet die Gemeinde in Laodicea in ihrer Lauheit ungenießbar. Er findet sie zum Kotzen. Kalt wäre okay. Heiß wäre noch besser, aber lau geht gar nicht. Was hat Jesus im Sinn, wenn er die Gemeinde mit einer Temperatur beschreibt? Ich glaube, Jesus beschreibt mit der Temperatur, heiß, kalt oder lau, die Intensität unserer Liebe zu ihm. Es geht ihm nicht zuerst um die Werke der Gemeinde. Tun sie viel Gutes oder tun sie viel Schlechtes? Das ist nicht sein Thema, sondern ich glaube, sie sind einfach Jesus gegenüber lau geworden. In diesem Vergleich stellt Jesus die Gemeinde vor eine Wahl. Liebt mich entweder ganz oder gar nicht. Folgt mir nach entweder ganz oder gar nicht. Lau sein beschreibt für Jesus eine Situation für einen Menschen, der eigentlich gar nicht geht. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du kalt oder du bist heiß. Als Jesus seine Jünger berief, stellte er sie vor eine Entscheidung. Er rief sie und sagte, folge mir nach oder geh deinen eigenen Weg. Also mit diesem Ruf, folge mir nach, ist ja diese Wahl verbunden. Entweder zu folgen oder seinen Weg zu gehen. Kalt bedeutet, du machst dein Ding ohne Jesus. Heiß bedeutet, ich glaube an Jesus Christus als meinen Herrn. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit meinem ganzen Verstand. Und ich will seinen Wegen in meinem Leben folgen. Als Jesus seine Jünger berief, war das genau die Situation. Willst du mir nachfolgen, ja oder nein? Heiß oder kalt? Ein Jein war keine Option. Lau sein, so ein Mittelding, war keine Option. Nun ist Lauheit aber genau das, was Jesus bei den Christen in Laodicea als Problem ansieht. Man kann sich die Frage stellen, wie wird jemand lau? Wie wird man als Christ lau? Oder wie wird eine Gemeinde lau, so wie Jesus das versteht? Ich glaube, Lauheit entsteht immer dann, wenn man aufhört zu brennen oder wenn Abstand zur Wärmequelle entsteht. Ich glaube, ursprünglich war die Gemeinde in Laodicea heiß und leidenschaftlich für Jesus. Sie hatten die erste Liebe, sie hatten die erste Leidenschaft. Aber sie haben dieser Liebe nicht mehr die erste Priorität gegeben. Und sie sind abgekühlt. Ich vermute, dass es ein schleichender Prozess war. Es war keine bewusste Entscheidung, ich will lau sein, sondern es ist einfach passiert. Sie waren vielleicht irgendwann einfach etabliert als Gemeinde. Sie waren gut vernetzt in der Stadt. Sie mussten nicht mehr um ihr Überleben kämpfen. Sie hatten keine Geldprobleme, keine Mitarbeiterherausforderungen und eventuell hat sich die Gemeinde auch zahlenmäßig gut entwickelt, sodass man sagen konnte, es läuft doch alles gut. Und sie haben aber nicht gesehen, wie Jesus sie sieht. Sie haben diese Sensibilität verloren. Sie konnten sich auf sich selbst verlassen und Stück für Stück wurde Jesus und die Leidenschaft für ihn immer weniger wichtig. Und sie haben aufgehört, leidenschaftlich für Jesus zu brennen. Und ich glaube, wo das Brennen aufhört, kommt die Lauheit wie von selbst. Und wenn ich über diese Kritik von Jesus nachdenke, dann merke ich, ich glaube, ich kenne dieses Problem von Laodicea auch aus meinem Leben. Ich kann das ganz leicht auf mich und meine Beziehung zu Jesus übertragen. Ich erinnere mich an Phasen in meinem Leben, wo, wenn ich ehrlich bin, sagen würde, da war ich lau. Ich habe meine Aufmerksamkeit von Jesus weg auf andere Dinge gerichtet. Ich habe Kompromisse mit der Sünde gemacht. Ich habe Jesus keine Priorität gegeben, sondern eher meiner Bequemlichkeit gedient. In all dieser Zeit, wenn ich so mal zurückschaue auf mein christliches Leben, habe ich nie aufgehört, an Jesus zu glauben. Meine Entscheidung für ihn war zu jeder Zeit ehrlich, ernsthaft und echt. Und wenn ich das so sage, kann ich sagen, Jesus ist mein Zeuge dafür. Von dem Moment an, wo ich mich für ihn entschieden habe, steht die Entscheidung, ja, er ist mein Herr und mein Gott und ich glaube an ihn. Und trotzdem erinnere ich mich immer wieder an Zeiten der Lauheit. Ich erinnere mich aber auch genauso an Zeiten des Brennens. Dann lese ich diesen Text und ich höre hier nicht zuerst die Kritik von Jesus, sondern die Leitung sei heiß und sei brennend. Und jeder, der schon mal brennend war, weiß auch, also in Zeiten der Lauheit gibt es so eine Sehnsucht. In mir ist es so, ne, wo ich merke, hey, es war mal anders. Und ich will wieder dahin, wo ich für dich gebrannt habe, Jesus. Und dann bin ich auch im Gebet. Und wenn ich diesen Text lese, dann kann es mich treffen, dann kann es dich treffen und du erinnerst dich, ich war mal anders mit Jesus unterwegs. Und du spürst, ja, vielleicht ist auch Lauheit gerade bei dir da. Dann kannst du sagen, Jesus, ich höre dich, ich will wieder mehr brennen. Ich feiere dieses Jahr meinen 40. Geburtstag. Mit 11 Jahren habe ich mich taufen lassen. Ich blicke zurück auf 29 Jahre bewusstes, entschiedenes Leben mit Jesus Christus. In diesen Jahren sind viele Höhen und Tiefen gewesen. Das ist nicht konstant, das ist nicht immer brennend, das ist nicht immer lau, sondern das ist so, mal so, mal so. In diesen Jahren, ich war heiß, ich war lau und dann wieder heiß und es wechselt immer mal wieder. Wenn man mich fragt, welchen Zustand möchte ich selbst am liebsten haben, wo ist die Sehnsucht meines Herzens am größten da? Ganz ehrlich, ich will leidenschaftlich brennen für Jesus. Ich will nicht lau sein. Diese Lauheit mit Kompromissen und Ablenkung, die mein Herz für Jesus abkühlen, das ist es nicht, was ich will. Und ich frage dich, welchen Zustand möchtest du am liebsten haben? Und meine Erfahrung ist, wer einmal leidenschaftlich für Jesus gebrannt hat, der möchte immer wieder zu diesem ungeteilten Herzen zurück. Ganz und ungeteilt Jesus lieben, will wieder danach zurück. Und dann ist es nicht nur meine Antwort, ich möchte leidenschaftlich brennen, dann ist es vielleicht auch deine Antwort, dein Gebet. Jesus, ich will leidenschaftlich brennen für dich. Jesus will seine Gemeinde hier in Völklingen und damit jeden von uns, glaube ich, genau an diesen Punkt bringen. Mal innehalten, wo stehe ich gerade? Nicht einfach so das Leben leben, sondern uns auffordern, ermutigen, sei brennend, sei leidenschaftlich, sei heiß. Wenn der Heilige Geist dir heute zeigt, du bist lau geworden, du hast Jesus gegenüber ein geteiltes Herz, deine Liebe ist abgekühlt, dann kannst du heute umkehren. Nimm das Positive, nimm die Perspektive, nimm das, wo die Leitung ist und verweil nicht so an der Selbstkritik, sondern deswegen ist es ja, dass wir dieses Wort Gottes hören können. Und höre die folgenden Worte aus dem Bibeltext, die ich lese, ab Vers 19. Hör sie mal aus dem Mund von Jesus, aber liebevoll. Also nicht getriggert, hartherzig, ein verurteilender Gott, sondern hör sie mal liebevoll. Ich hoffe, mir gelingt das, liebevoll zu lesen. Jesus sagt, bei allen, die ich liebe, decke ich Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Hier ist nicht nur das Motiv für die Bekehrung, für die Lebensentscheidung für Jesus ausgesagt. So wird ja der Text öfter gerade mit dem an der Tür und Anklopfen verstanden. Es geht nicht nur darum, Jesus als Herrn in sein Leben einzulassen. Darum geht es auch. Wenn du jetzt hier bist oder im Livestream zuschaust und du spürst, da ist dieser Jesus vor deiner Herzenstür und du willst ihm heute dein Leben geben. Du sagst, ich will dich einlassen in mein Herz, du sollst mein Herr und mein Gott sein. Heißt Jesus willkommen. Er ist nicht ein guter Gast, ein guter Herr in deinem Lebenshaus, dem du gerne deine Tür öffnest, wenn du ihm vertraust. Dann kannst du das heute tun. Knie dich hin am Livestream da, wo du bist, wenn das gerade dein Thema ist, oder komm nach dem Gottesdienst auf mich zu und dann sprechen wir zusammen dieses Gebet, wo du Jesus einlädst. Aber ich habe gesagt, das ist gar nicht das erste Ziel, Umkehr zu Jesus als Bekehrung in diesem Text, weil Jesus sagt diese Worte ja zu Menschen, die schon bekehrt sind. Also er redet es ja zu einer Gemeinde von Christen, die diese Entscheidung von Jesus schon getroffen haben. Und zu ihnen sagt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also zu uns. Jesus ist wie ein Liebender. Er hat eine Sehnsucht nach jedem von uns. Er kommt auf uns zu. Unsere Aufgabe ist es nichts weiter, als unsere Herzenstür zu öffnen und diesen Jesus einzulassen. Zeit mit ihm zusammen zu haben, seine Worte hören. Und wenn er uns etwas sagt, was wir tun sollen, es einfach tun im Vertrauen auf ihn. Und ich glaube, in der Gemeinschaft mit Jesus entsteht dann automatisch alles, was es braucht, damit wir leidenschaftlich brennen. Es ist einfach das Wesen der Liebe. Und heute feiern wir auch Abendmahl miteinander. Wenn wir Abendmahl feiern, erlebe diese Zeit als eine Zeit, Gemeinschaft mit Jesus zu erleben. Und wenn du ein Reden Gottes durch diese Zeit jetzt erlebt hast, durch diese Predigt erlebt hast, dann nutzt dieses Abendmahl. Da ist ja viel Zeit, wo einfach Musik im Hintergrund läuft und wir Zeit brauchen, durch die Reihen zu gehen. Nutzt das als eine Zeit vor Jesus, wo du still mit ihm reden kannst, ihm sagen kannst, was er in dir ausgelöst hat oder was du ihm sagen möchtest. Und wenn du nach laut beten möchtest, wir werden auch nach dem Abend eine Gebetsgemeinschaft haben, dann kannst du auch laut ein Gebet zu Gott sagen, wie es in deinem Herzen ist. Damit bin ich am Ende der Predigt. Ich sage Amen, wir singen jetzt noch ein Lied und dann feiern wir das Abendmahl miteinander.